Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Leadership Specials. Heute reden wir über den Transfer in die Praxis. Insbesondere werfen wir einen Blick auf das Thema Self-Leadership und ich freue mich sehr, dass zwei Absolventinnen des CAS Next Generation Leadership bei uns zu Gast sind und erzählen, wie sie das Gelernte in die Praxis umgesetzt haben. Herzlich willkommen, Julia und Katharina.
Hallo.
Hallo, Lea.
Könnt ihr euch zu Beginn erstmal ganz kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Julia Borge. Ich bin vom Beruf her User Experience Designerin. Das heißt, ich gestalte Erlebnisse mit digitalen Produkten. Und in meiner Freizeit bin ich auch recht kreativ und ein sehr freiheitsliebender Mensch. Schätze sehr Begegnungen mit Menschen, tiefgründige Gespräche und ja, menschliches Beisammensein einfach. Das, was die letzten Monate sicherlich ein Stück weit gefehlt hat. Und ja, verbringe meine Zeit auch sehr gerne in der Natur und entwickle mich weiter. Also das ist einer der Gründe, warum ich den CAS gemacht habe.
Ich bin Katharina Jahn, bin seit 13 Jahren im Finanzwesen tätig in verschiedenen Rollen und in meiner aktuellen Firma geht es sehr viel um Business Transformation und deshalb habe ich gemerkt, ich habe eine Passion dafür und habe deshalb den Master angefangen in Business Transformation und ein Teil davon ist natürlich der Next Generation Leadership CRS und ja, also habe den als ersten CRS machen dürfen und so sind wir ja, haben wir die Gruppe kennengelernt und sind quasi in das ganze Thema eingestiegen.
Julia, du hast gesagt, du entwickelst dich gerne weiter. Jetzt hast du den Next Generation Leadership wahrscheinlich nicht ohne Grund gemacht. Das hat ja sicher einen Zusammenhang. Was würdest du sagen, wie hat der CAS dich verändert oder was hast du mitgenommen, was dich ein Stück weit weitergebracht hat oder verändert hat?
Es sind sehr viele Dinge gewesen. Ich habe mitgenommen, dass ich wirklich sehr viel Einflussmöglichkeiten über mich selbst habe. Und dadurch konnte ich auch so ein Stück weit so eine gewisse Opferhaltung in gewissen Situationen aufgeben. Und ich habe verstanden, dass letztendlich viel bei mir selber liegt. Sei es, wie ich die Situation anschaue, in der ich gerade stecke, oder meine Möglichkeiten, die ich habe, um in einer Situation eine Herausforderung zu bewältigen. Es hat sehr, sehr viel mit dem eigenen Mindset zu tun und den unterbewussten Vorgängen, die bei uns allen ablaufen, aber die wir häufig gar nicht so auf dem Plan haben. Und ich glaube, das war so, obwohl ich mich vorher schon mit Persönlichkeitsentwicklung befasst habe, einer der größten Augenöffner, dass ich wirklich gemerkt habe, wie viel jeder Einzelne eigentlich bewirken und verändern kann.
Und wir stecken schon mitten im Thema Self-Leadership. Katharina, was hat denn Self-Leadership? Welchen Stellenwert hat es denn für dich?
Also ich würde sagen, spätestens seit dem CRS hat sich extrem geändert. Oder ich bin mir dem ganzen Thema Self-Leadership viel bewusster geworden. Also viele Themen, die wir auch im CRS aufgegriffen haben, hat man hier und da schon mal gehört. Aber man hat es nie so richtig verbunden und die Kraft erkannt. Also zumindest mir ging das so. Und für mich ist das Thema Self-Leadership eins der wichtigsten Themen in meinem Leben geworden. Für mich war auch der CRS lebensverändernd, würde ich sagen. Also es ist einfach, dass du merkst aus den ganzen Themen, die du anpacken kannst und was du mitnimmst aus diesem CRS und was du lernst über Self-Leadership. Man kann das in allen Bereichen anwenden, sei es im Beruf, sei es im Privaten, sei es mit der Familie, mit dem Partner. Also es ist einfach so ein allumfassendes Allheilmittel, sage ich jetzt mal, wenn man sich wirklich mit diesen Themen auseinandersetzt. Und ich habe da echt, ich bin der Meinung, das ist für jede Lebenssituation ein Wunderwerk. Also ja, und deshalb hat es auf jeden Fall einen sehr großen Stellenwert, würde ich sagen.
Könnt ihr beschreiben vielleicht eine Situation oder einen Moment, eine Technik, die ihr gelernt habt, um einen Moment oder eine Situation zu verändern? Also beispielsweise, du hast vorhin von der Opferrolle gesprochen. Wie arbeitest du da an dir, dass du da rauskommst? Also du hast was gesagt, dass ich kann das total nachvollziehen, diese Opferrolle, wo man reinfällt. Wie kommt man da raus? Wie arbeitet man da an sich?
Ich glaube, zuallererst muss man die Wahrnehmung entwickeln, dass man in so eine Opferrolle reinfällt. Weil oftmals sind diese Verhaltensmuster oder Denkmuster sehr unterbewusst und deswegen für uns wie nicht zugänglich. Deswegen sehen wir nicht, dass wir daran arbeiten können. Sobald wir diese Wahrnehmung, diese Aufmerksamkeit für diese Aspekte entwickeln, dann können wir innehalten und realisieren, was da passiert. Und sobald wir eigentlich realisieren, was da passiert, haben wir die Wahl. Wir können eine Entscheidung treffen. Und das ist, glaube ich, so dieser Moment, wo sich alles verändert, wo nicht mehr wir reaktiv auf eine Situation eingehen, sondern wo wir merken, es passiert etwas mit uns, wir rutschen in ein gewisses Verhaltensmuster rein und wir haben die Wahl zu sagen, nein, ich möchte nicht aus einer Opferrolle heraus das betrachten, sondern ich möchte die Fülle an Möglichkeiten sehen. Und dann öffnet sich der Fokus, dann verändert sich die Aufmerksamkeit, die Wahrnehmung. Und man fängt an, Möglichkeiten wahrzunehmen, die vorher nicht gegeben waren, weil einfach der Körper in einem gewissen Stress wahrscheinlich war und dadurch auch so ein gewisser Tunnelblick oder vielleicht auch Denkblockaden entstanden sind. Und sobald man innehalten kann und sobald man realisiert, dass das jetzt gerade vielleicht eine Stresssituation ist oder ja so eine Tendenz zum Vorschein kommt, die irgendwie unterbewusst sich ausgeprägt hat, kann man diese Entscheidung treffen und bewusst sagen, nein, ich bin der Macher meines Lebens, ich trage die Verantwortung für mein Leben und deswegen möchte ich das aktiv gestalten und auch diese Entscheidung aktiv hier treffen, mich auf die eine oder andere Art zu verhalten. Ich glaube, das ist also diese Wahrnehmung ist so ein Schlüsselmoment, weil dann daraus diese Möglichkeit zur Entscheidung entsteht.
Du hast jetzt gesagt, oftmals in einer Stresssituation passiert es, dass man in so Rollen verfällt. Wie machst du das, dass du dir dann die Zeit nimmst? Weil es ist eine Stresssituation und man muss sich ja wie ein zurücknehmen und sich die Zeit nehmen. Aber ich sehe so oft bei mir selber, dass ich dann die Zeit eben nicht habe zu reflektieren. Wie schaffst du das, dass du in den Momenten dir aktiv Zeit schaffen kannst, zu reflektieren?
Es ist nicht so ganz einfach. Es gelingt auch nicht immer. Ich glaube, wichtig ist, es im Nachhinein zu reflektieren, wenn man es nicht schafft, das auf den Punkt genau, also in dem Moment zu machen. Wenn man das im Nachhinein dann reflektiert, dann kann man quasi sich vorstellen, wie man anders hätte reagieren können. Und wenn man das schon mal einübt, vorher sozusagen, dann kann man das in der nächsten Stresssituation, die so ähnlich ist, schon viel, viel besser heranziehen als Verhaltensmuster oder als Bewältigungsmuster von der Situation. Und wenn man doch in dem Moment merkt, dass man gestresst ist oder dass man gerade irgendwie blockiert ist, dann hilft es auch einfach ein paar Mal durchzuatmen. Und ich meine wirklich einfach 3 tiefe Atemzüge zu nehmen. Das braucht nicht viel Zeit, aber das signalisiert dem Körper, hey, es ist alles in Ordnung, ich nehme wahr, ich bin nicht in Gefahr. Du kannst ein bisschen runterkommen und dann kann man von dort weitermachen. Und ich glaube, das ist auch so ein Teil von Self-Leadership, sich in dem Moment bewusst die Zeit zu nehmen. Und wenn man realisiert, dass man in so einem Stressmoment drinsteckt, zu sagen, dass ich jetzt einen Moment für mich brauche und dann weiter agieren kann. Und ich glaube, oftmals passieren Sachen reaktiv, weil wir uns diese Zeit nicht nehmen, weil wir das Gefühl haben, wir müssen direkt antworten, wir müssen direkt reagieren. Und dadurch entstehen, wie Katharina gesagt hat, im Beruf, im Privatleben, in der Partnerschaft oftmals Situationen oder ja Verhaltensweisen, bei denen man sich denkt, oh, eigentlich würde ich das lieber rückgängig machen, weil ich zu reaktiv agiert habe in dem Moment.
Katharina, du hast gesagt, für dich war es fast schon lebensverändernd. Welche Tipps oder Techniken hast du mitgenommen, die du aktiv anwendest jetzt im Bereich Self-Leadership?
Also ich habe vorhin auch nachgedacht, als du Julia gefragt hast, was sind so die Kernelemente oder die Dinge, die man auf jeden Fall mitnimmt. Und eins, was sich bei mir eingebrannt hat, ist so dieses Thema Problemkreis und wo kann ich selber eine Situation beeinflussen? Wo habe ich Einfluss auf mein auf das, was mit mir passiert? Und wo gibt es einfach Situationen, wo ich keinen Einfluss habe und mich dann auch mit den Situationen auch aufhören zu beschäftigen? Ich glaube, das sind so, fand ich noch wichtig zu sagen, weil das habe ich so für mich mitgenommen. Daran denke ich jetzt fast jeden Tag. Also in jeder Situation, die mir begegnet, wo ich vielleicht eben, wo Stress ausgelöst wird oder wo ich das Gefühl habe, ich beobachte bei jemand anderem, dass er stressig oder gestresst reagiert, immer zu reflektieren, ist das jetzt etwas, was ich aktiv irgendwie verändern kann oder ist das einfach eine Situation, auf die ich keinen Einfluss habe und dann einfach mehr das Lernen zu akzeptieren. Und was ich auch viel gelernt habe, auch von meinen Studienkollegen, ist das Thema Routinen. Also am besten kommt man, auch wenn, was Julia gerade gesagt hat, wenn man so eine stressige Situation hat, schafft man es vielleicht nicht immer in dem Moment zu reflektieren oder so drüber nachzudenken. Aber wenn man sich dann die Zeit nimmt, sei es am Abend, bevor man ins Bett geht, über eine Meditation oder über das Journaling, dass man einfach versucht, sich mit sich selber zu beschäftigen, sich mit dem Tag zu beschäftigen, was ist einem widerfahren, was ist Gutes passiert, was ist nicht Gutes passiert und wie hat man reagiert und sich einfach wirklich mit sich selber auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist das, was man oft vergisst. Man setzt sich mit anderen Personen auseinander oder mit Erlebnissen. Aber sich selber mal anzuschauen, wie reagiere ich, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, wo kann ich mich vielleicht noch irgendwie verbessern oder an mir arbeiten, das macht man viel zu wenig. Und ich glaube, wenn man da mal anfängt, dann eine Routine zu entwickeln, das täglich mal einfach zu reflektieren und anzuschauen, dann ist man schon auf einem guten Weg, in das Self-Leadership reinzugehen. Also einfach sich die Zeit zu nehmen und sei es nur 5 Minuten aufzuschreiben, hey, was habe ich heute super gut gemacht, was habe ich heute vielleicht nicht so gut gemacht und wie kann ich in Zukunft damit umgehen?
Beides, was ihr jetzt beschrieben habt, ist ja so wie ein Break von euren bisherigen Routinen, wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, was du gesagt hast. Das heißt, man muss neue Routinen implementieren. Und wir wissen ja, wir sind Gewohnheitstiere, das fällt einem nicht, also meistens macht man es die erste Woche noch motiviert, die zweite Woche noch 3-mal und die 4. Woche wird es dann schon immer schwieriger. Wie habt ihr das gemacht, dass ihr das wirklich implementiert habt und dass es auch langfristig ist? Also wie schafft ihr es, dass ihr eure Gewohnheiten, wie neue Gewohnheiten schafft eigentlich, Julia?
Ich glaube, am Anfang steht so das Wissen, dass man, ich glaube, 8 Wochen braucht, damit sich neue Verschaltungen im Gehirn bilden, dass sich etwas so routiniert anfühlt. Das heißt, man kann nicht erwarten, dass in der 2. Woche alles schon easy peasy von der Hand geht. Und mit diesem Wissen, glaube ich, steckt sehr viel Macht auch dann in der intrinsischen Motivation. Also sich immer wieder vor Augen rufen, wofür mache ich das? Und das nicht automatisch auszuführen, einfach weil man sich irgendwie gesagt hat, okay, jetzt mache ich jeden Morgen, keine Ahnung, eine Yoga-Übung, sondern sich vorzustellen, was man daraus gewinnt und was man als Ziel damit erreichen kann. Und ich glaube, so dieses sich mit dem Ziel zu verbinden, sich den Zielzustand vor Augen zu rufen, egal ob es ist, dass man ins Fitnessstudio geht oder wenn man sich vornimmt, im Beruf mehr offener zu sein oder in Meetings mehr zu sagen, wenn man sich vorstellt, quasi wie diese Zielversion von einem selbst dann aussieht, wenn man diese Routine umgesetzt hat, dann ist es sehr, sehr hilfreich, um diese Routine dann wirklich in den Alltag zu integrieren. Und dann gibt es natürlich auch noch so Situationen, wo man merkt, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann dann schaffe ich einfach nicht das an Herausforderungen, was vor mir liegt. Ich hatte das zum Beispiel bei meiner Masterthesis, wo ich gemerkt habe, ich muss wirklich jeden Tag meditieren, damit ich überhaupt mit dieser ganzen Menge an Informationen, die ich aufsaugen, in mir verarbeiten muss, klarkommen kann, weil sonst meine Bandbreite im Kopf gar nicht ausreicht. Und dann habe ich wirklich mich jeden Tag hingesetzt und habe diese Meditation durchgezogen, obwohl ich 5 Jahre vorher schon immer wieder versucht habe, daraus eine Routine zu entwickeln, aber es eigentlich nie geschafft habe. Und so aus der Not heraus habe ich dann einfach gemerkt, okay, das ist jetzt mein Schlüssel, das ist mein Werkzeug. Und das wird mir helfen, diese Herausforderung zu bezwingen. Und das war dann die andere intrinsische Motivation quasi, die ich herangezogen habe.
Ich kann es so nachvollziehen. Ich habe letzte Woche meine Masterthesis abgegeben. und was der Punkt ist, wenn man das macht, du hast jetzt gesagt, man stellt sich zum Beispiel vor, wie man im Meeting dann etwas sagt und es läuft wie halt alle Straßen, sie sind nicht einfach gerade. Es gibt Rückschläge. Und wie schafft man das, Katharina, zum trotzdem weitermachen? Also hattest du das auch, dass es mal holprig war? Und wie bist du damit umgegangen?
Definitiv. Also ich bin neben meiner Berufstätigkeit auch noch Mama und wir machen viele Projekte nebenbei. Also es ist immer so, dass man jeden Tag neu priorisieren muss. Und dann hat man auch Tage, wo man es nicht schafft, seine Routinen zu machen. Und ich finde es am hilfreichsten, mich mit Menschen zu umgeben, die das Leben, was ich oder die ähnliche Dinge ausleben, die ich auch gern ausleben möchte. Also ich habe mal gehört, ich glaube, umgib dich immer mit den Menschen, die dich weiterbringen, mindestens 3, 4, 5 Menschen, von denen, die deine Hauptperson sind, mit denen du Kontakt hast, sollen Menschen sein, die vielleicht das schon leben, was du auch gern leben möchtest. Und mir hilft da eben extrem, mich mit den anderen Studenten, mit denen in Kontakt zu bleiben, die da vielleicht schon ein paar Schritte weiter sind als ich. Und es gibt mir immer wieder Motivation, weil ich immer wieder vor Augen geführt bekomme, wie gut es eigentlich tut und wie wichtig das ist und wie sehr das hilft, wenn man das regelmäßig macht. Und dann ist, glaube ich, auch dass man nicht so sehr kritisch mit sich selber sein soll, sondern sich auch selber vergeben muss und sagen kann, hey, ich habe es heute nicht geschafft, dafür mache ich es morgen wieder. Und ich glaube, was du auch noch gesagt hast, was wichtig ist, ist, dass man sich versucht, kleine Ziele zu stecken, dass man dann auch nicht enttäuscht ist, wenn man vielleicht nicht die 1-Stunden-Meditation geschafft hat, sondern wenn man sich einfach vornimmt, hey, ich mache mal 2 Minuten, 3, 4, 5 Minuten am Tag und versucht, sich Ziele zu stecken, die erreichbar sind. Ich glaube, das ist auch nochmal so der Schlüssel, dass man sich versucht, eben in so kleinen Schritten in diese Routinen zu begeben, dass man eben ja einfach Ziele hat, die erreichbar sind und deshalb auch die Enttäuschung nicht so groß ist, wenn man es mal nicht geschafft hat an einem Tag.
Julia, jetzt habe ich eine sehr persönliche Frage. Du musst sie nicht beantworten, wenn du möchtest. Du hast viel vom Unterbewussten geredet. Erst durch so ein CERS wird einem ja bewusst, wie viel eigentlich unterbewusst abläuft. Das ist, bei mir war das, also mir ist auch erst bewusst geworden, als Cornelia hier war und erzählt hat, wie viel eigentlich unterbewusst abläuft. Und du denkst so, wow. Mhm. Und dann setzt du dich mit dir und deinem Unterbewusstsein auseinander und lernst dich ja auch neu kennen. Mhm. Sowohl im Guten als vielleicht auch nicht nur im Guten. Also ich stelle mir das schön, aber auch schwierig vor. Wie war das für dich?
Bei mir ist es grundsätzlich eine Reise, die schon länger geht. Deswegen war der CRS für mich wie so eine Vertiefung, bei der ich schon wusste, worauf ich mich einlasse. Aber in der Vergangenheit, also in den letzten 5, 6 Jahren, war das schon auch eine Achterbahnfahrt. Und man kommt immer wieder an den Punkt, wo es so schwer scheint oder man im Grunde eigentlich nicht glaubt, also Dinge entdeckt, von denen man gar nicht glaubt, dass das wirklich man selbst sein soll. Und ja, also es ist wirklich nicht immer einfach. Aber ich glaube, da ist es wirklich auch es ist wirklich sehr wichtig, dann wegzukommen von diesem binären Denken, von diesem ich bin gut oder ich bin schlecht, sondern zu sehen, dass jeder Schattierungen hat und jeder quasi eine gute Seite hat und vielleicht auch eine weniger gute Seite hat, aber dass all das eigentlich die Großartigkeit der eigenen Person ausmacht und das auch uns alle interessant macht, das macht auch, also ich glaube, das macht auch, das ermöglicht auch, dass man sich miteinander verbindet. Also jemand, der makellos ist, mit dem ist es schwieriger, Geschichten auszutauschen, als jemand, der vielleicht mal nicht so gute Seiten gesehen hat vom Leben, von sich selbst. Und ich glaube, darin steckt auch enormes Potenzial, wenn man wirklich dann zulässt, dass es sein darf und wenn man es akzeptiert als Teil einer selbst. Beantwortet das deine Frage ungefähr?
Absolut, es ist wirklich eine wunderschöne Antwort. Und ich glaube auch, aber es müsst ihr mir beantworten, das hat Einfluss auf sein Leadership-Verhalten, auch auf sein Verhalten, auf euer Verhalten im Team. Dieses komplett authentisch sein können, das schafft auch dieses Vertrauen, das schafft eine andere Art der Zusammenarbeit. Was hat es bei euch dieses Self-Leadership für eine Auswirkung auf die Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet? Vielleicht fangen wir bei Katharina an.
Ja. Also zum einen ist man sich natürlich seiner eigenen Stärken und Schwächen bewusster, wenn man sich mit dem Ganzen auseinandersetzt und man kann daran arbeiten. Und man sieht aber auch vielleicht in anderen Personen, okay, man schaut mehr, was löst das jetzt bei meinem Gegenüber aus? Wo kann ich die andere Person vielleicht unterstützen? Und manchmal ist es wirklich nur ein kleiner Stups, dass man sagt, hey, hast du dich schon mal mit dem und dem auseinandersetzt? Hast du vielleicht irgendwelche Hemmungen oder irgendwas in dir drin, was dich in gewissen Situationen vielleicht dein Selbstbewusstsein einschränkt oder dich in irgendeiner Art und Weise hindert, das zu erreichen, was du gerne erreichen möchtest. Und für mich war es einfach, ich habe extrem viel mitgenommen, rein, was ich in mein Team mitnehmen kann. Also wir gehen zum Beispiel jetzt im Moment durch eine große Transformation und viel Veränderung. Und ich merke zum Beispiel was ich aus dem Self-Leadership oder aus dem NGL mitgenommen habe, ist, dass man eben versucht, in jeder Veränderung auch Möglichkeiten zu sehen und Chancen zu sehen und versuchen, das zu sehen, was für einen am Positiven daraus hervorgeht. Und das den anderen dann wieder mitzuteilen und zu sagen, hey, schaut doch mal, wie könnt ihr die Situation für euch gestalten? Das ist nicht so eine Art, alles verändert sich und ich verliere vielleicht meinen Job oder ich weiß nicht mehr, was ich in 2 Monaten machen muss. Das mehr zu sehen, als hey, nimm's selber in die Hand und gestalte mit. Und ich glaube, das ist halt auch sowas, was durch den ganzen Thea ist mir noch bewusster geworden ist, dass man, was Julia auch schon gesagt, nichts über sich ergehen lassen muss, sondern dass man selber mitgestalten kann und selber Einfluss nehmen kann auf alles, was einen umgibt und nichts einfach so mit einem passiert.
Kommt daher auch deine Leidenschaft für Transformation, die du am Anfang angesprochen hast?
Absolut, ja, genau. Also das ist halt eben, und ich merke halt eben, was ich mitgenommen habe aus dem CR, es hat so viel Wirkung und man kann das eben im Team relativ schnell weitergeben, weil man es den Menschen einfach nur bewusst machen muss. Und viele dann sagen, hey, ja, stimmt eigentlich, wenn ich mitgestalte oder wenn ich mich selber meine Karriere in die Hand nehme oder meinen weiteren Lebensweg, dann bin ich nicht abhängig von irgendwelchen Entscheidungen, die über mich getroffen werden, sondern ich bin mein eigener Manager. Ich brauche niemanden anderen.
Wie war das für dich, Julia? Also was hat es, dieses Self-Leadership, für einen Einfluss auf deine Zusammenarbeit mit deinem Team, mit deinen Mitkolleginnen und Kollegen?
Ich kann es schlecht vergleichen, weil ich erst Anfang des Jahres meine neue Stelle angetreten bin. Das heißt, ich bin eigentlich schon, ich habe den Self-Leadership-Kurs gemacht und dann habe ich angefangen, in dem Team zu arbeiten. Aber ich glaube, dass es teilweise schon noch irritierend sein kann, weil wir uns es so gewohnt sind, rein auf dieser fachlichen Ebene zu agieren und so diesen menschlichen Aspekt da ein bisschen auszublenden. Und ich bin dann so diejenige, die dann den Finger drauf hält und sagt, hey, aber wir müssen mal auch nach dem Team schauen und wir müssen auch mal nach der Teamgesundheit schauen und müssen schauen, dass wir uns, dass wir quasi so diese menschlichen Missverständnisse oder aus dem Weg räumen und Vertrauen generieren, Vertrauen herstellen, damit wir gut als Team auch zusammenarbeiten können, damit die Arbeit auch Spaß macht, damit es nicht einfach nur ein Abarbeiten ist. Und ich glaube, teilweise ist es schon so ein bisschen irritierend und nicht ganz gewohnt. Und ich glaube, ich habe auch bei mir im Team so ein bisschen ja den Ruf, dass ich sozusagen so mich um die Teambelange kümmere, weil es mir persönlich sehr wichtig ist, das Team zu integrieren. Also dass wirklich so jeder seine Stärken ausspielen kann. Und das ist besonders in einem selbstorganisierten Team, finde ich sehr, sehr wichtig. Ich arbeite in einem selbstorganisierten Team und dort muss einerseits ja das Vertrauen herrschen in dem Team, dass jeder quasi agieren kann. Und das andere, ja, es braucht halt, man muss sich auch einfach ein Stück weit als Menschen kennen, weil wir sind keine Roboter, die irgendwie Einsen und Nullen miteinander austauschen, sondern wir interagieren auf so vielen Ebenen miteinander. Und gerade jetzt, wo wir eigentlich fast nur über die Bildschirme miteinander kommunizieren, ist es wichtiger denn je, sich auch so als Person wahrzunehmen. Und insofern Ja, ich weiß, also ich vermute mal, dass es für mein Team ein bisschen irritierend ist, aber ich frage mal nach, das ist ein guter Input.
Gib mir dann Bescheid, was mich immer wieder irritiert. Also eigentlich, man weiß, es gibt einen positiven Einfluss auf den Output von dem Team, also der wird gesteigert, es gibt bessere Resultate. Man redet ja auch gerne von der Gesundheit des Teams und vom Vertrauen und man redet gerne davon, aber wirklich gelebt wird es oftmals noch nicht. Mhm. Wie erlebt ihr das, Katharina?
Ich glaube, das ist halt einfach ein komplexes Thema. Also meistens hat man Bestrebungen, sei es jetzt mal, man fängt an mit, man empowert die Mitarbeiter und sagt, jeder kann selber entscheiden, selber Entscheidung treffen, kann in seinem Bereich agieren, ohne jedes Mal sich ein Okay vom Vorgesetzten zu holen. Damit geht's los und dann muss man aber noch mehr arbeiten. Man kann das ja nicht dabei belassen, sondern da muss man schauen, hat man Ziele, die fürs Team gelten und nicht für Individuen, weil wenn du wieder individuelle Ziele hast, bist du wieder an der Komponente, wo jeder auf sich selber schaut, sondern du musst dann einen Schritt weiter gehen. Und das haben wir auch viel mit der Antoinette diskutiert. Wie setzt man dann richtige Teamziele? Wie organisiert man das im Unternehmen, dass das Empowerment gelebt wird, dass es flache Hierarchien gibt? Und ich glaube, da sind einfach so viele Aspekte, die man anschauen muss in einer Unternehmung. Und das geht halt nicht so von heute auf morgen. Und ich glaube, viele Firmen versuchen heutzutage zu sagen, okay, wir wenden jetzt mal ein paar agile Methoden an und damit sind wir selbst organisiert und haben ein vertrauensvolles Umfeld. Und das ist aber nicht so, sondern es gibt einfach viele Stellschrauben, an denen man arbeiten muss. Sei es jetzt bei den individuellen Mitarbeitern, am Mindset, an den Führungsstilen, an den Teamzielen, an dem Entlohnungssystem. Also es gibt halt einfach extrem viele Komponenten, die damit reinspielen. Und ich glaube, deshalb ist es einfach schwierig und es ist ein Prozess, der relativ lang geht. Und ich glaube, auch irgendwo im Studium haben wir mal gesprochen, was sind so Zeiten, die man ansetzen muss, dass das wirklich funktioniert. Und da waren eher so Zeiträume von 10 bis 12 Jahren, wurden da genannt, im Sinne von, wenn so eine Firma durch so eine Transformation geht und so Self-Leadership und diese ganzen Themen leben möchte, das braucht halt einfach Zeit. Und da muss man sich erstmal dran gewöhnen und muss eben alles anschauen und nicht nur einzelne Methoden, sondern muss wirklich verschiedenste Aspekte mit einbeziehen.
Dann schauen wir doch guten Mutes in die Zukunft. Julia, Katharina, vielen Dank für diesen wirklich ehrlichen Einblick in die Praxis, wie es dann gelebt wird, für diese wirklich ehrlichen und schönen Antworten. Es war mir eine Freude, dass ihr da wart.
Vielen Dank, Lea. Uns auch.